Als ich letztes Mal bei euch war, habe ich darüber gesprochen, über die Beständigkeit der Urgemeinde. Und an diesem Thema will ich heute weitermachen. Vater, ich bitte dich nun, dass wir das Wort aufnehmen können, voll Konzentration. Aber ich bitte dich auch, dass du das Wort durch deinen Geist lebendig machst. Und wir gerade an der Stelle abgeholt werden, wo wir dich brauchen. Und Herr, ich möchte nicht meine eigenen Gedanken oder meine eigenen Worte hier preisgeben, sondern das, was auf deinem Herzen ist. Ich danke dir für die Lebendigkeit deines Wortes. Amen. Ja, das hatten wir gelesen in Apostelgeschichte 2, 42. Sie blieben beständig in der Apostellehre, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Und den letzten Punkt, den will ich heute vertiefen. Nämlich, dass es sich lohnt, sehr beständig im Gebet zu sein. Ich will uns nochmals daran erinnern, mit dieser Bibelstelle, die Jesus sagte in Lukas 18. Und da hat er dieses Gleichnis gebracht von dieser bittende Witwe. Er sagte, dass wir alle Zeit beten und nicht nachlassen sollten. Und dann ab Vers 3 heißt es, es war aber eine Witwe in derselben Stadt, die kam zu ihm, nämlich zum Richter, und sprach, schaffe mir Recht gegen meinen Widersacher. Und er wollte lange nicht. Danach aber dachte er bei sich, wenn ich mich schon vor Gott nicht fürchte, noch vor keinem Menschen oder keinem Menschen scheue, will ich doch dieser Witwe, weil sie mir so viel Mühe macht, Recht schaffen, damit sie nicht zuletzt komme und mir ins Gesicht schlage. Das sprach der Herr, hört, was der ungerechte Richter sagt. Sollte Gott nicht auch Recht schaffen seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen, und sollte erst bei ihnen lange hinziehen? Ich sage euch, er wird ihnen Recht schaffen in Kürze, doch wenn der Menschensohn kommen wird, meinst du, er werde Glauben finden auf Erden oder diese Art des Glaubens finden auf Erde? Warum bringt nun Jesus diesen Vergleich, Gebet, also wenn jemand sein Recht fordert, und Glaube? Der Glaube zeigt sich daran, dass ich nicht aufhöre. Obwohl, und das überliest man hier sehr leicht, obwohl es hier heißt, der Richter wollte lange nicht. Das heißt also, auch wenn wir dranbleiben im Gebet, und sie bleibt ja dran, auch dann kann sein, dass Gott lange nicht will. Er will lange unsere Gebete nicht beantworten, und ihr fragt euch, warum. Also einmal könnte er tatsächlich unseren Glauben testen. Er könnte testen, ob wir es wirklich tief wollen. Unsere Ausdauer, unsere Treue könnte er testen. Das wäre eine Möglichkeit. Oder aber auch unseren Glauben. Manchmal sagen wir, jetzt bleibt nur noch beten. Stimmt's? Jetzt bleibt nur noch beten. Ich bin der Meinung, dass für den Rest unseres Lebens dieser Satz gilt. Jetzt können wir nur noch beten. Ich habe so viele Jahre Erfahrungen und all diese Erfahrungen, die nützen wir oft sehr wenig. Es haut nicht hin. Warum verschwindet jetzt eine Depression oder eine Krankheit und zwar total bei einem Menschen und nach 3 Wochen ist sie wieder da? Könnt ihr mir eine Antwort geben? Oder du hast alles gebetet, du hast Flüche vielleicht gebrochen, die Leute haben ihre Sünden bekannt und zunächst sieht es sehr gut aus und dann gibt es Rückschläge. Oft gibt es keine Erklärung, aber eines weiß ich, die Bibel sagt und Jesus sagt, bleibe dran. Und das tue ich jetzt. Auch mit Leuten, wo eben offensichtlich keine Hilfe da ist. Manchmal ist die Vergangenheit sehr stark verdrängt worden, aber auch Schuld. Und Menschen, gerade wenn sie ein bisschen dickfällig sind, die sind oft Meister im Verdrängen. Da hat man 30 Jahre im Betrieb oder auch in der Familie Dinge verdrängt. Ja, da ist alles in Ordnung. Aber irgendwo in der Seele liegt der Hund begraben. Ganz tief. Und nun beginnen wir mit den Menschen zu beten, dass das, was ganz tief verdrängt wurde, das existiert nicht mehr übrigens, nicht mehr im Bewusstsein, nicht mehr in der Erinnerung, aber die Auswirkung dieser Verdrängung kommt als Krankheit wieder. Und die Ärzte, die können nichts machen. Da werden Tausende und Abertausende Euro verschleudert. Mit der modernsten Technik, alles was es gibt und nichts hilft. Aber eines hilft, das Gebet, wenn wir dranbleiben. Und darum bitte, ich bin ja sehr für Analytik und dass wir Dinge analysieren und dann sagen, wo klemmt's. Okay, das hilft auch manchmal. Aber immer mehr merke ich, dass Gott will, dass unser Glaube eingesetzt wird, dass wir beten und beten und nochmals beten. Und Jesus sagt, die Auserwählten, und das sind wir, sonst wärst du gar nicht da. Gott hat dich erwählt, nicht nur sein Kind zu sein, sondern hat dich auch erwählt, in der Ewigkeit bei ihm zu sein und sein Diener, seine Dienerin zu sein. Gott hat dich erwählt, ist doch super. Warum gerade mich? Das frage ich mich manchmal. Warum bin ich eigentlich überhaupt zum Glauben gekommen? Das ist eine gute Frage. Es gibt keine so richtige Antwort. Also ich kam irgendwie drauf, dass Gott sich vorgenommen hat, den Wille, den schnappe ich mir. Leider keine bessere Antwort. Dem lasse ich keine Ruhe, bis er dann endlich zum Glauben kommt. Und das war dann mit 25 kurz vorher. Dem gehe ich so auf die Nerven, bis er sagt, jetzt. Ja, und habe ich es verdient? Nein. Bin ich besser wie andere? Nein. Viele Fragen bleiben offen. Da gibt's dann die Theorie von der Vorherbestimmung, von der Vorhererwählung. Aber auf der anderen Seite sagt das Wort Gottes deutlich, Gott will, dass alle Menschen zum Glauben kommen. Alle zur Erkenntnis der Wahrheit. Ja, ist das wieder ein Widerspruch? Ich weiß es nicht. Aber eines weiß ich. An diesem Gott, der mich so unendlich liebt, an dem will ich festhalten. Und da gebe ich keine Ruhe. Tag und Nacht. Und während ich früher öfters mal, auch vielleicht Samstagabend, mal einen zweiten Film angeguckt habe, und dachte, ja, Gott wird es schon machen, auch beim Predigen, verkrümle ich mich heute. Das heißt, ich lege einfach eine Nachtschicht ein, bis ich dann müde werde und dann gehe ins Bett und meistens schlafe ich ganz hervorragend. Versteht ihr? Hier heißt Tag und Nacht. Und manchmal, wenn wir nachts nicht schlafen könnten, könnte doch sein, dass Gott uns eine Schicht einlegt. Dass er sagt, hey, jetzt hast du so wenig Zeit gehabt, mich zu suchen oder auch zu beten. Naja, vielleicht hast du jetzt Zeit, wenn du nicht schlafen kannst. Man kann sauer auf Gott sein oder auf wen auch immer, wenn man nicht schlafen kann, aber man könnte ja auch aufstehen und beten. Allerdings, und das habe ich auch gemerkt, wenn Menschen sensibel sind, können sie auch nicht schlafen. Naja, einmal bei besonderen Mondstellungen oder was weiß ich, oder die ganzen Dinge, was wir auch gehört haben jetzt, ne? Das kann schon sein. Aber es kann auch sein, dass wenn Menschen sensibel sind, dass sie ein Gespür haben für die unsichtbare Welt, was da an Negativem läuft bei Nacht. Und sie können deswegen nicht schlafen. Das war bei mir öfters der Fall. Und da habe ich mir gesagt, nee, mache ich nicht mit. Wenn mich jemand wachhalten darf, dann ist es Gott und sonst niemand. Und habe ich gesagt, so Türe zu für alle Wahrnehmungen in der unsichtbaren, negativen Welt. Und seitdem geht's mir echt super. Und wenn ich jetzt mal nicht schlafen kann, dann ist es Zeit aufzustehen. Aber ich möchte euch nur sagen, ihr hört da keinen Jubelschrei von mir oder andere Dinge. Ich kämpfe immer noch damit, dass ich dann sauer bin. Aber dann sage ich, also gut, Herr, dann stehe ich halt auf, weil müde bin ich eigentlich. Kennt ihr das? Aber bitte tu's, weil hier heißt Tag und Nacht. Tag und Nacht. Der Psalmist David sagt das auch, dass er um Mitternacht suche ich dich. Übrigens, keine schlechte Zeit. Und für die überhaupt, die sowieso spät ins Bett gehen, leider gehöre ich eigentlich nicht dazu, sondern zur 11 Uhr wär's bei mir rum. Aber nun, Gott weiß es. Also bleibe dran, Tag und Nacht, sagt Jesus. Letztes Mal haben wir dann erwähnt, dass die Jünger in Apostelgeschichte 1, Vers 8, die Verheißung von Jesus bekommen haben, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein. Und anstatt dass die dann die Ärmel hochgekrempelt haben, haben sie im Vers 14 Gott gesucht im Gebet, hatte ich letztes Mal schon erwähnt. Sie waren beständig zusammen. Also auch wenn Gott dir große Verheißungen gegeben hat, ist das Gebet oft der Schlüssel, dass die Verheißung, dass die eintrifft. Also ich möchte nur nochmals das erwähnen. Alltagsprobleme übrigens gab es auch schon in der Urgemeinde. So zum Beispiel in Apostelgeschichte 6 gab es Probleme mit der Versorgung der Witwen damals. Die hatten da ein eigenes Sozialsystem damals in der Urgemeinde und ich befürchte, dass dieses Sozialsystem mehr und mehr auch bei uns wieder nötig wird. Nämlich, dass die Armen versorgt werden von der Gemeinde, von denen, die etwas haben. Aber da ging was schief mit der Versorgung und dann heißt dann am Ende von Vers 2, sagt er dann, ich denke, irgendeiner sagt es, von den 12 Jüngern, ja, sagt es einer, es ist nicht recht, dass wir für die Mahlzeiten sorgen, also wir 12 Jünger, und darüber das Wort Gottes vernachlässigen. Also für sie war jetzt der soziale Dienst nicht die Berufung oder die Aufgabe für die Jünger, sondern sie mussten, wie es hier später heißt, Vers 4, wir aber wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben. Das war ihr Job. Und ich sagte, glaube ich, letztes Mal schon, aber da war, glaube ich, der Axel gar nicht da. Deswegen sage ich es heute nochmal. Also die Ältesten haben die Aufgabe, in erster Linie ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes zu bleiben. Das ist euer Hauptjob. Im Gebet erfahrt ihr, was Gott vorhat mit der Gemeinde, was er tun sollt, wie Dynamik hereinkommt, wie der Heilige Geist hereinkommt. Und das Wort Gottes stärkt euch, hält euch fit. Und nur das, was ihr habt, könnt ihr weitergeben. Versteht ihr, die Menschen sind unterschiedlich begabt zu reden. Aber wenn jemand eine Sprachbegabung hat, heißt es noch nicht, dass er das Wort richtig austeilen kann. Die Leute staunen über die Formulierungen und so weiter, aber nur der Geist Gottes macht lebendig. Und den brauchen wir. Es ist nicht die Redebegabung. Beim Paulus heißt es mal, dass er umeinander gestottert hätte manchmal bei seinen Predigten. Und seinen Briefen ist er gewaltig. Können wir uns nicht vorstellen, dass er manchmal Sprachprobleme hatte. Sehprobleme hat er ja, das wissen wir. Aber auch Sprachprobleme. Aber der Geist war es. Und deswegen wussten sie das. Wir müssen im Gebet bleiben. Dann wird der Heilige Geist freigesetzt. Und wisst ihr, wie er freigesetzt wurde? Dass der Schatten des Petrus auf Kranke fiel und die wurden geheilt. Hat er da was gemacht? Ich sag euch, der war total normal. Der hat nicht gesagt, Schatten von mir werde mal aktiv. Sondern das Powerpaket, weil er, der damals Jesus verleugnete, lief durch die Straßen. Und da war so viel Kraft des Heiligen Geistes in seinem Schatten, ohne dass er was gemacht hat, dass die Kranken gesund werden. Wisst ihr das, dass Gott das auch bei dir machen will? Ja. Auch wenn du nicht Petrus heißt. Aber du bist ein Gläubiger, du bist ein Auserwählter, genauso wie Petrus. Es gibt genug zu beten und Gott zu suchen, dass seine Gegenwart kommt. Und die wird wirksam. Und das ist doch schön. Ich weiß, es ist schon viele Jahre zurück, da waren wir in der Ukraine und da war wohl in der Ukraine eine Erweckungszeit, anders kann ich mir das nämlich nicht erklären. Wir waren da ganz normal im Dienen und da war, ich weiß noch, da vorne waren die Leute gesessen, das ganze Ding war ziemlich voll und ich lauf so an den Leuten da vorbei und wupp, 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 die fallen um. Bin ich erschrocken. Echt, das war ich gar nicht gewöhnt. Dachte, was ist jetzt los? So geht es, versteht ihr? Also wir machen gar nichts. Es war irgendwie die Kraft Gottes, die auf mir ruhte, dort in diesem Dienst. Eine andere Erklärung gibt es nicht. Und Gott will das bei dir auch tun. Und das heißt dann, wenn dieses Powerbar-Gate bei der Arbeit erscheint, dann geschieht was. Dann geschieht was, ja? Da brauchst du noch gar nicht fromm daherschwätzen. Du tust deinen Job so, wie es richtig ist und bist besser wie die anderen. Das wäre gut, wie wir es hören. Denn Gott gibt Gnade. Und der Rest tut Gott und sein Geist. Und wenn die Menschen offen sind, dann fragen sie dich selber. Ja, das ist gut. Das ist sehr gut. Und so darf ich das also auch immer wieder erleben. Gott ist treu. Und auch im Vers 6 haben sie dann die Diakone bestellt und sie beteten und legten die Hände auf sie. Und weil das dann richtig delegiert war und jeder seinen Job getan hat, dann breitet sich das Wort Gottes aus und die Zahl der Jünger wurde sehr groß. Und sogar die Priester kamen zum Glauben. Super, ha? Und genauso muss es sein in der Gemeinde. Jeder tut seinen Teil, aber nichts ohne die Kraft des Heiligen Geistes und nichts ohne Gebet. Weil wir können gar nichts aus uns. Wir können weder die Gemeinde vergrößern, verkleinern können wir sie vielleicht schon, aber nicht vergrößern. Das kann nur Gott allein. Und deswegen brauchen wir das Gebet. Und ich weiß, dass ihr schon dran seid im Gebet. Und deswegen ermutige ich euch noch mehr reinlegen im Gebet, dass Gott euch gebrauchen kann zu seinem Lob und zu seinem Ruhm. Und ich denke, in Apostelgeschichte 12, dass ich das auch kurz erwähnt habe letztes Mal, möchte aber noch ein bisschen mehr da eingehen. Und zwar war dort Apostelgeschichte 12 ab Vers 1, da ging es wirklich jetzt heiß her, nachdem wirklich die Gemeinde, die Urgemeinde so erfolgreich war, plötzlich kam Verfolgung. Die Gemeinde wurde misshandelt, heißt es dort, und Jakobus, der Bruder von Johannes, ist interessant, der Bruder, der eine Bruder stirbt als erster Märtyrer und der zweite Bruder stirbt. Ist der einzige Jünger dann nicht als Märtyrer stirbt. Habt ihr da eine Erklärung? Es gibt nicht viel Erklärung, außer dass Johannes selber von sich sagt, dass er am Herzen von Jesus geruht hat. Und das ist schön. Ich möchte euch auch ermutigen, wenn Gott euch zeigt, vielleicht in die eine oder andere Veranstaltung zu gehen, vielleicht jetzt auch am Freitagabend, nächsten Freitag, da bin ich dran und ich werde an diesem Thema hier weitermachen, nämlich das durchbrechende Gebet, wie wir in der unsichtbaren Welt durchbrechen können, wird dort am Freitag mein Thema sein, weil es ist ganz wichtig. So sind Ingeborg und ich, wir sind nach Augsburg gefahren auf eine Konferenz. Wir wussten eigentlich gar nicht richtig, warum das wir uns angemeldet haben. Es ging um den Glauben Abrahams, das war interessant und es ging auch um Berufung, war auch interessant. Aber eigentlich wussten wir schon um den Glauben Abrahams, eigentlich wussten wir schon um die Berufung. Und trotzdem waren wir innerlich so geführt, wir sollten zu dieser Konferenz gehen. Und diese Konferenz wurde durch Olga Dammer geleitet und sie hat auch die Einführung gemacht. Und die kam rein in den Raum und ich dachte, oh Backe. Eigentlich wurden wir immer gelehrt, dass wenn jemand so betrunken ist im Heiligen Geist, darf man ihn nicht auf die Bühne lassen. Und so war das nämlich. Echt, das hat jeder gesehen. Versteht ihr? Die Gemeinde war es auch so. Das stimmt. Also die hat sich echt benommen, wie wenn sie, naja, ihr wisst. Und da dachte ich, naja, jetzt ist erst mal der Lobpreis dran und so. Und der Lobpreis war schon sehr, sehr gut. Gegenwart Gottes war ganz, ganz, ganz arg dicht. Und dann haben sie also doch auf die Bühne gelassen. Die anderen Mitleiter, Otto in Schweiz war auch dabei und so. Dachte ich, naja, ihr habt ja Erfahrung, ihr wisst ja, was ihr tut. Und wir saßen da dran. Und dann hat sie 70 Minuten nur prophetisch geredet. Immer wieder Dinge. Und während dieser Zeit plötzlich, oder war es schon im Lobpreis, ich weiß es gar nicht mehr, plötzlich war ich im Geist vor Jesus, vor seinem Thron, also nicht vom Thron von Gott, sondern vor seinem Thron, denn er saß da etwas erhöht und da ging es einige Stufen hoch und irgendwie sollte ich ihn anbeten, ich weiß es nicht genau. Ja, und dann geschieht was ganz Unwahrscheinliches, weil wir in dieser langen Atmosphäre der Anbetung und des Geistes waren, habe ich das wahrscheinlich erlebt. Ich nehme an, zu Hause hätte ich es bestimmt nicht erlebt, aber ich war dort. Und dann plötzlich öffnet Jesus seine Hände, also ich kann euch nicht sagen, wie er aussieht, weil ich habe nicht viel Fantasie. Bei mir ist das alles so ziemlich technisch, aber ich wusste es, dass er es tut, okay? Und ich wusste, es ist Jesus. Ist bei mir irgendwie ziemlich verschleiert. Und er öffnete seine Arme und er fordert mich auf, dass man versteht es, was er sagt, wenn man irgendwie da oben ist, was man tun soll. Und er sagt, komm zu mir rauf, zu meinem Thron. Und dann hat er gesagt, komm. Hast du nicht einen Johannesdienst? Dann komm mal an meine Brust wie Johannes. Und das habe ich dann erlebt. Und das war echt stark. Und sehr schön, dass ich dabei geweint habe, ist, denke ich, fast normal, ne? Weil das was Extras war. Und da hat sich's auch schon gelohnt, wegen diesem Erlebnis nach Augsburg zu fahren. Sonst haben wir auch gute Sachen gehört, aber sind dann auch rechtzeitig nach Hause gegangen. Wir wussten, wir haben das bekommen, wozu wir nach Augsburg hätten fahren sollen. Versteht ihr, was ich damit sagen will? Also, es ist reine Gnade. Was haben wir getan? Wir haben nur Gott gelobt und gepriesen. Übrigens waren viele Gesänge und Lobpreise auch mit wo Gott, die haben gleich angefangen mit Kadosch, also mit Heilig ist der Herr, nur wo er groß gemacht wurde. Da wurde laufend Jesus groß gemacht. Kein Mensch hat ein Wort gesprochen, sondern da wurde nur Gott groß gemacht. Und das hat schon diese himmlische Atmosphäre, hat das irgendwie erzeugt. Und dann noch sie. Ja, ich wollte euch einfach sagen, tut das. Warum sage ich das eigentlich? Ich weiß es gar nicht, weil ich eigentlich ja das mit der Misshandlung sagen wollte. Aber ja, wie gesagt, nicht meine eigenen Worte. Also auf jeden Fall, richtig, jetzt weiß ich es wieder warum, weil der eine Bruder sterben musste, der Jakobus, und der Johannes, der war an der Brust von Jesus. Der hat überlebt. Aber der Petrus wurde ins Gefängnis gebracht und ich denke, der Herodes hat gesagt, so, wenn wir jetzt dann hier den nächsten, der Chefs hier, weil das waren ja die drei, die immer nahe bei Jesus waren, ne? Mit Petrus und Johannes, Jakobus, das waren die drei, gell? Die hat Jesus besonders auch beim hervorgeholt manchmal und einer war schon tot, war einer jetzt der zweite, und der dritte. Aber hier heißt es, und die Gemeinde, Vers 5, betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Und da habe ich eine Bitte jetzt. Versucht mal für unsere zwei, für Thomas und Alex, Axel zu beten ohne Aufhören. Vielleicht sind sie auch manchmal im Gefängnis. Vielleicht sind sie auch manchmal bedroht. Könnte das sein? Und es ist auch wichtig, dass wir füreinander beten. Wie viel von uns sitzen im Gefängnis? Vielleicht jetzt nicht so. Aber das Gebet füreinander ist wichtig, extrem wichtig und besonders für die Leitung der Gemeinde, weil der Herodes, der will auch heute noch den Petrus umbringen, versteht ihr? Der will auch heute noch die führende Leiter umbringen. Also, wenn wir mal was zu schimpfen haben, beten wir mehr für die Leitung. Das ist das Beste. Und dann sendet Gott seine Engel und sie werden befreit. Und so wurde er auch befreit. Aber wenn ich bedenke, der Petrus, ob ich so an Ketten zwischen zwei Wächter geschlafen hätte, wenn ich weiß, jetzt wurde gerade der hier praktisch der Jakobus umgebracht. Das ist wirklich der Hammer. Vers 6. Der hat einen gesunden Schlaf gehabt. Und der hat sich keinen Gedanken gemacht, ob er morgen umgebracht wird, wie der Jakobus oder nicht. Schläft er. Und zwar so tief, dass der Engel ihn richtig schütteln muss. Und dann denkt er noch, es ist ein Traum, ne? Weil er so tief geschlafen hat. Leute, das anhaltende, beständige Gebet füreinander löst Engelsdienste aus. Und die brauchen wir beim Autofahren. Überall brauchen wir Engelsdienste. Auch bei der Heilung. Gott heilt nicht nur durch die Kraft des Heiligen Geistes, sondern auch durch Engel. Denn sie sind Diener. Sie sind Diener. Sie sollen uns dienen. Versteht ihr? Und die werden dann freigesetzt und werden dann geschickt. Es gibt immer mehr Leute, ich gehöre leider nicht dazu, die dann diese Engel auch sehen, wenn sie in Aktion sind. Und sie können genau sehen, was dann passiert. Aber ich bin noch dran, unablässig zu beten, fast jeden Tag, dass ich sie auch mal sehen darf. Ne? Okay. Gott wird's mir geben dann zu seiner Zeit, wenn's dran ist. Aber es ist schon ein bisschen leichter, wenn ich sehe die Engel. Ich spüre sie vielleicht manchmal. Meine Ingeborg, die sieht im Geist da noch viel mehr. Die hat dann irgendwie einen Vorteil mir gegenüber, aber darf sie auch. Und so seht ihr, wollt ihr, dass Engel freigesetzt werden hier im Gottesdienst, in eurem Alltag? Dann betet, bleibt dran. Denn im Hebräer heißt es, sie sind ausgesandt, dienstbare Geister, ausgesandt, damit sie den Heiligen, das bist du und ich, auch wenn wir uns nicht so heilig vorkommen, dass er uns dient. Sie sollen uns dienen, diese Engel sollen uns dienen. Und auch die Leute, die mehr Verantwortung haben in der Gemeinde, so im nächsten Kapitel, ihr merkt, ich halte mich sehr an die Apostelgeschichte, weil ich denke, wir können da sehr viel lernen davon. Da gab es in Antiochia, in Apostelgeschichte 13, Propheten und Lehrer. Und da heißt es, im Vers 2, als sie aber dem Herrn dienten und fasteten, wie haben die denn Gott gedient? Ich kann es euch sagen. Die haben Gott gedient, vielleicht durch Lobpreis, durch Anbetung. Sie haben gedient Gott durch Gebet. Sie haben Gott gedient durch Fasten. Übrigens, ein kleiner Tipp, fang doch mal mit Fasten indem du einfach ein Getränkefasten machst. Du kannst auch Suppen nehmen, da klare Brühe oder was weiß ich. Dann fang an mit, oder mach mal ein ganz leichtes Fasten. Oder dass du mal auf eine Mahlzeit verzichtest. Das geht. Weil Gott sieht nicht an, wie stark, dass wir fasten, sondern er sieht die Ernsthaftigkeit unseres Herzens an. Versteht ihr? Das ist ihm wichtiger. Manche Leute, die haben da tatsächlich 40 Tage gefastet, und manche sind dann auch wieder vom Glauben abgefallen. Wie geht sowas? Also das ist es nicht. Das sind religiöse Dinge. Aber so wie es Gott dir aufs Herz legt, und das erkenne ich, faste du und faste du so, wie du das willst und nicht wie andere das wollen. Aber tu es, so wie du das, so wie dir es liegt, so mach es bitte. Aber tu es, weil dort war's, die haben also in Gebet und Fasten Gott gedient, dann sprach der Heilige Geist. Ihr denkt immer, wie spricht denn der Heilige Geist? Ganz einfach, durch Prophetien. Durch ein Wort des Herrn. Die haben das geprüft, also wir erleben das laufend. Ich war jetzt auch wieder 5 Tage in Hannover, wo wir jeden Tag viele Stunden zusammen waren, Gott zu suchen im Gebet, in Lobpreis und in Betung. Und da spricht oft der Heilige Geist. Und wir prüfen das dann, was will Gott und was hat er vor in Deutschland und so weiter. Und naja, und das beten wir dann und setzen es dann um. Und macht viel Spaß. Freut ihr euch, dass die Europameisterschaft ist, manche ja. Wisst ihr, worüber ich mich am meisten freue? Dass die deutsche Fahne geschwenkt wird. Was? Ja. Weil wir das ungefähr vor 8 Jahren in Ostdeutschland in einem stundenlangen Gottesdienst, da waren vielleicht so 100 bis 150 Leiter von Deutschland zusammen, haben wir das freigesetzt. Und an der Weltmeisterschaft war's. Wir haben das ganz genau, wir gingen unter deutschen Flaggen durch und wir haben prophetische Akte gemacht. Denkt dran, wenn ihr ein kleines deutsches Fähnchen seht, das ist das Ergebnis von Gebet. Wow, hättet ihr das gedacht? Aber so ist das, weil wir wussten, die Deutschen müssen wieder ein gesundes Nationalbewusstsein bekommen, damit es eben nicht rechts oder links extrem wird, okay? Sondern wir brauchen wieder eine Mitte. Aber das hat der Heilige Geist uns gezeigt. Das war nicht auf der Tagesordnung. Ich wollte euch nur sagen, wie das funktioniert. Ja? Und das war dort bei Chemnitz, haben wir das gemacht. War schön. Super, da haben wir auch unsere Freunde. Ja, also ihr seht es, unter Fasten und Gebet diese Dinge zu tun und dann kommen auch Berufungen. Und dann heißt Vers 3, sie fasteten, beten, legten die Hände auf sie und ließen sie ziehen. Und jetzt vielleicht noch zum Schluss, könnt ihr noch eine Bibelstelle oder wird es zu lang? Okay, gut. Dann noch eine, und zwar, wie man in den schwierigsten Umständen beten und Gott loben kann. Das ist in Apostelgeschichte 16 auch die Geschichte den meisten bekannt. Aber ich möchte es doch noch mal lesen, damit wir sehen, unter welchen Umständen Paulus und Silas Gott gebetet haben, und gelobt haben. Also zunächst war da ein Wunder, in dem eine Magd von einem Wahrsagegeist befreit wurde. Das war gut, aber das Geschäft lief nicht mehr so gut, also wurden sie angeklagt. Und so lesen wir ab Vers 22. Und das Volk wandte sich gegen sie, das normale Volk. Und die Stadtrichter ließen ihnen die Kleider herunterreißen, und befahlen, sie mit Stöcken zu schlagen. Nachdem man sie hart geschlagen hat, das heißt zu Deutsch, sie waren halt tot, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Aufseher, sie gut zu bewachen. Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie ins innerste Gefängnis, wohl ein furchtbares Rattenloch, und legte ihre Füße in den Block. Um Mitternacht aber, aha, jetzt kommt wieder das Mitternachtgebet, beteten Paulus und Silas und lobten Gott, und die Gefangenen hörten es. Das ist ganz arg wichtig. Und sie hörten es. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, so dass die Grundmauern des Gefängnisses wankten, und sogleich öffneten sich alle Türen, und von allen fielen die Fesseln ab. Das heißt also, gerade wenn du dir so vorkommst, vielleicht ähnlich geschlagen, wie auch immer, dann beginne einfach zu beten und Gott zu loben, wenn du irgendwie kannst. Und das war dann der Schlüssel zum Durchbruch, nämlich Vers 31. Vorher hat er gesagt, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus gerettet. Eine Hauskirche begann in dieser Nacht. Leute kamen zum Glauben, wurden getauft und so weiter und so fort. Und das unter den widrigsten Umständen. Zugegeben, das fällt uns sehr schwer, stimmt's? Und sie waren nicht geheim. Ich habe euch, denke ich, letztes Mal ein bisschen von unserer Türkei-Reise erzählt, aber ein kleiner Zusatz. Als wir dort mit Gläubigen gebetet haben, das war ja noch normal. Aber als wir dort im Geschäft waren, in der Firma, und plötzlich zwei Moslems, zwei gute Arbeiter, einer der besten Arbeiter dort, in dieser Firma, der eine war richtig krank, er hatte schon Zirrhose im Rückenmark und so weiter, der andere hatte riesige Probleme in der Familie, der Geschäftsinhaber, ein Gläubiger, hat sich rausgesprochen, hier sind Christen, die beten mit den Leuten, dann wollten die zwei Arbeiter, beide Moslems, sie wollten Gebet. Tja, und jetzt? Ja, die sind ja aber gar nicht gläubig. Naja, wie sie gläubig sind als Moslem, weiß ich nicht. Aber an Jesus Christus waren sie nicht gläubig. Ja, wie bete ich jetzt? War die nächste Frage. Wie bete ich jetzt? Ja, dann sagte ich mir, weil wir ja laut beten, und das wurde ja auf Türkisch übersetzt, wir beten zu dem Gott, der heilt, zu dem, der hilft, der sie liebt. Also beten wir zum Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, und wir beten zu Jesus Christus, seinem Sohn, weil der ist der, der helfen kann. Aber es war geschwind eine Überwindung, weil mein Verstand sagte, noch nie habe ich eben gebetet. Und habe ich gesagt, also okay, wir beten zu unserem Gott, und zwar laut. Das Ergebnis war, der eine mit dem Rücken, haben wir gefragt, wie geht's? Da sagt er, ein tiefer Friede ist in mir. Ja, und wie geht's im Rücken? Sagt er doch glatt, ja, ich bin geheilt. Da haben wir nicht schlecht gestaunt. Der andere Mann, da kamen Tränen. Und dann fragen wir, wie geht's ihm? Da sagt er, ein tiefer Friede ist in meinem Herzen. Und ihr habt prophetisch in meine Gebete, also ihr habt hineingebetet in meine Familie, erkanntet meine Situation gar nicht. Und ich bin tief gerührt, wie lieb uns Gott hat und wie er sich um uns und unsere Familie kümmert. Ist das was? Mut, Mut, Mut. Das ist nur eines von kleinen Dingen, die ich euch erzählen will, um euch Mut zu machen. Bitte geniert euch nicht. Sie haben nicht gefragt, was denken die anderen Gefangenen. Die Verrückte hier, die loben Gott und beten. Und dann hatten sie so viel Autorität, dass keiner der Gefangenen floh, obwohl sie alle hätten gehen können. Denn alle Fesseln fielen. Und wenn wir so in dieser Weise beten, dann fallen nicht nur deine Fesseln, sondern die Fesseln der Leute, die um dich herum sind. Ist das eine Zukunft? Okay, ich denke, ich konnte euch ein bisschen motivieren, beständig dran zu bleiben im Gebet. Amen. Wollen wir aufstehen und beten.